Ja, ein ganz kurzer Rückblick, zusammenhängend mit meinen beiden letzten Predigten. Vor gut 3000 Jahren lebte ja Hannah, eine Frau, verheiratet, aber kinderlos. Und zur damaligen Zeit definierten sich oder wurde von der Gesellschaft die Frau ausschließlich oder zum größten Teil auch über die Kinder definiert. So war das natürlich sehr, sehr schlimm, dann keine Kinder zu haben, kinderlos zu sein. Sie hat sehr darunter gelitten. Sie erbettelte sich regelrecht ein Kind von Gott, einen Sohn. Gott gab ihr diesen Sohn, Gott schenkte ihr diesen Sohn und sie nannte ihn Samuel. Und Samuel heißt erbeten von Gott. Und bei diesem Betteln hat sie Gott ein Versprechen gegeben und gesagt, Herr, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann gebe ich ihn dir auch wieder zurück. Also ich möchte ihn eigentlich nur bekommen, um ihn dir wiederzugeben. Und das hat sie getan. In etwa mit 3 Jahren hat sie diesen Sohn, den Samuel, dann auch wieder an Gott zurückgegeben und hat ihn an Eli gegeben. Der war Priester zur damaligen Zeit in Silo, einem Ort, wo auch die Bundeslade zu der Zeit stand. Und so ist er in der Familie von Eli aufgewachsen und so wurde Eli zu seinem Ziehvater. Eli hatte auch Söhne und konnte den Priesterdienst und all das nicht alles alleine tun, ist noch älter geworden. Und dann hat er seinen Söhnen auch das Priesteramt übergeben, dass die das dann auch gemacht hatten. Wir lesen dann aber im 1. Samuel, dass seine Söhne Gott nicht kannten. Und sie lebten auch nicht nach dem Willen Gottes. Sie lebten völlig gottlos, egoistisch und korrupt. Haben sich versucht, ein möglichst tolles Leben zu machen, hatten aber mit Gott als Priester Gottes eigentlich nichts am Hut. Und Eli, er hat aber nichts dagegen unternommen. Er hatte da schon auch noch die Verantwortung, gerade für seine Söhne im Priesteramt. Er ließ sie einfach gewähren, hat sich da nicht wirklich drum gekümmert. Also eine völlig falsche Umfeld eigentlich für Samuel, den Hannah ja Gott zurückgegeben hat. Es wuchs in so einem Umfeld auf. Aber Samuel macht all das, was er da in diesem Hause und diesem Umgang gesehen hat, nicht mit. In 1. Samuel, Kapitel 3, Vers 1 lesen wir, und der Knabe Samuel diente dem Herrn vor Eli. Zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten, es brach sich keine Offenbarung durch. Wenn hier steht, es brach sich keine Offenbarung durch oder Offenbarung bahn, hatte Gott keine Lust mehr auf den Menschen? Interessierte er sich nicht mehr für den Menschen, für sein Volk? Doch, Gott interessierte sich sehr wohl, noch sehr für sein Volk. Das Problem war aber, die Menschen interessierten sich nicht mehr für Gott, für den lebendigen Gott. Sie dienten allen möglichen Göttern, ja, aber sie interessierten sich nicht mehr für den lebendigen Gott. Aber Gott, er suchte jemanden, der seine Botschaft an sein Volk doch wieder weitergeben würde. Denn Gott, er gab die Hoffnung nicht auf, auch wenn das Volk nichts mit ihm zu tun haben wollte. Gott gab die Hoffnung nicht auf. So möchte ich die nächsten Verse lesen. Kapitel 3, die Verse 2 bis 10. Und es geschah eines Tages, dass Eli an seinem Schlafplatz lag. Seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief den Samuel. Er aber antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sprach, Herr, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Eli aber sprach, ich habe dich nicht gerufen. Leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich wieder schlafen. Da rief der Herr wiederum, Samuel. Samuel stand auf und ging sofort zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er aber sprach, nein, Samuel, ich habe dich nicht gerufen. Leg dich wieder schlafen. Samuel aber kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht geoffenbart. Da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da antwortete Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und wenn er dich wieder rufen wird, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging wieder hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Samuel sprach, rede Herr, denn dein Knecht hört. Eine sehr bewegende Situation. Samuel, bemerken wir hier, er war bereit, er war jederzeit bereit zu dienen. Er hörte seinen Namen in der Meinung, Eli hat er ihn gerufen. Er steht auf, geht zu Eli und meldet sich bei ihm mitten in der Nacht. Er war bereit zu hören. Samuel war bereit, auf das Gehörte zu reagieren. Stand ja auf und ging sofort los. Er war bereit zu dienen, was auch immer in dem Moment dran war, zu dienen. Aber in dieser Situation, in diesem Moment, berief Gott den Samuel. Er rief ihn dreimal, aber Samuel verstand es nicht. Er diente Eli vor dem Herrn, hatten wir gelesen in Vers 1, aber hatte noch nicht diese persönliche Begegnung mit dem Herrn gehabt. Und so hat er das in dem Moment gar nicht wahrgenommen. Auch Eli, der Priester Gottes, er brauchte eine ganze Weile, um zu verstehen, was hier eigentlich passierte. Und irgendwann dämmerte es ihn. Es ist der Samuel schon dreimal bei mir gewesen, in der Meinung, ich habe ihn gerufen, aber ich habe ihn ja gar nicht gerufen. Was passiert hier gerade? Irgendwann dämmerte es ihn, das kann nur Gott sein, der Samuel hier ruft. So sagte er ihm, Samuel, kein Problem, geh wieder zurück, leg dich wieder schlafen und wenn du nochmal deinen Namen hörst, dann sag einfach, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und genau das passierte. Der Herr rief ihn zum vierten Mal und Samuel, er war gehorsam, hat einfach nur so an der Stelle, wo er geschlafen hat, neben der Bundeslade oder in dem Raum daneben, hat einfach gesagt, rede Herr, denn dein Knecht hört. Welch eine Aussage Gott gegenüber? Welch eine Einstellung drückt das aus? Und der Herr redet mit ihm. Und er gibt ihm das Gerichtsurteil über Eli. Darüber habe ich letztes Mal gepredigt und so werde ich da jetzt nicht weiter darauf eingehen, was Gott dem Samuel hier alles gesagt hat, mit all den Konsequenzen. Aber können wir uns vorstellen, der arme Samuel ist bei Eli aufgewachsen, er hat ihn erzogen, er dient ihm zu jeder Tages- und Nachtzeit, in allen Situationen, was Eli ihm sagte, hat er getan. Und jetzt soll er zu Eli gehen und ihm das Gerichtsurteil Gottes über ihn und seine Söhne und seine Familie bringen? Können wir uns vorstellen, wie es Samuel dabei gegangen sein muss? Er wollte ja erst gar nicht. Völlig verständlich. Aber Eli sagte ihm oder hat ihm das sehr deutlich gesagt, dass er ihm alles erzählen soll, und nicht ein Wort vergessen oder zurückhalten. Gehorsam, wie Samuel war, ein Dienerherz, er erzählt ihm alles. Alles, was Gott ihm als Gerichtsurteil gesagt hat. Was mich ein wenig erstaunt, Eli nimmt es oder hört es und er nimmt es Samuel nicht übel. Zumindest finden wir keine Reaktion von Eli, die in der Bibel erwähnenswert gewesen wäre zu dieser Thematik. Weder zu dieser Ankündigung noch zu dem ganzen Umfeld. Eli scheint nicht zu reagieren. Er nimmt es wahr, er hört es, reagiert aber gar nicht. Ist unsere Zeit heute so viel anders wie die Zeit vor 3000 Jahren, damalige Zeit? Die Spiritualität in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, die ist hoch. Die Menschen Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach dem Woher, Wozu, Wohin. Sie suchen Halt in irgendwelchen übernatürlichen Gottheiten, Dinge, die man anbeten kann, alles Mögliche. Dinge, die Halt im Leben geben, aber der lebendige Gott der Bibel wird abgelehnt. Ist irrelevant, spielt keine Rolle. Die Moral in unserer Gesellschaft, sie verfällt immer mehr. Es war auch vor gut 3000 Jahren so. Sehr, sehr niedrige Moral. Oder die Moral ist auf einen sehr, sehr niedrigen Stand im Volk Israel gefallen. Auch heute verfällt die Moral immer mehr. Unsere Gesetzgebung, die vor einigen Jahren und Jahrzehnten noch einen sehr hohen moralischen Standard hatte, wird immer entsprechend dem gelebten Umgang der Gesellschaft mit der Moral angepasst und geht immer weiter runter. Die Selbstbestimmung steigt. Ich will oder ich will nicht. Und das, was der absolute Maßstab ist, bin ich. Ich denke, ich meine, ich will. Und das Gefüge des Miteinanders verfällt ganz oft und verfällt immer mehr. Und wenn ich eine Beziehung, eine persönliche Beziehung mit dem lebendigen Gott habe, und das auch noch öffentlich kundtue und es lebe, werde ich als radikal und intolerant dargestellt. Und damit bin ich ein Staatsfeind, ein Feind der Gesellschaft, weil ich intolerant bin, weil ich dann in die radikale Szene gedrückt werde, weil ich eine lebendige Beziehung zum Herrn habe und es weitersage. Das ist die Zeit, das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Aber wie sieht Gott unsere Zeit und wie sieht er unsere oder die Menschen, die in dieser Zeit leben? Ich glaube, dass es ihm wehtut, wenn er sieht, wie die Menschen in ihrer Sünde leben, wie sie an der Sünde kaputt gehen, wie sie ihr Leben verleben, verwirken, die Ewigkeit nicht in der Gegenwart Gottes verbringen werden, weil sie Gott kategorisch ablehnen. Ich glaube, dass es Gott wehtut. Heute so, genauso wie damals. Aber Gott sucht Menschen. Damals, den Samuel, durch die 3000 Jahre bis heute und heute auch. Er sucht Menschen, die bereit sind, still zu hören auf sein Wort. Dazu muss man durchaus still sein. Wenn wir in einer Thermik, in einer Atmosphäre leben, wo es immer nur laut ist um uns herum, können wir nicht still sein, um sein Wort zu hören. Wenn wir nie in die Stille gehen, können wir sein Wort nicht hören. Er sucht Menschen, die bereit sind, still zu sein, um zu hören. Auf das Gehörte zu reagieren, weiter zu gehen, weiter zu geben, ihm darin zu dienen. Ganz einfach gesagt, er sucht gehorsame Menschen, auch heute. Und Samuel, er tat genau das, buchstäblich zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und so ist Samuel zum Richter, zum Propheten und zum Priester in Israel geworden. Da lese ich ein paar Verse aus Kapitel 7, den letzten Teil von Vers 2 bis 4 und Vers 15. Und das ganze Haus Israel rief wehklagend nach dem Herrn. Zwischenzeitlich ist hier, ganz kurz zur Erläuterung, haben sie Krieg gehabt mit dem Nachbarvolk der Philister und haben dabei ihre Bundeslade verloren. Die haben die Philister geklaut, mitgenommen. Und dann gab es einiges an Problemen bei den Philistern dadurch und auch bei den Israeliten. Es war, ja, war eine Menge. Sie waren ziemlich weit unten im gesamten gesellschaftlichen, geistlichen, moralischen Leben, mit allem drum und dran. Und dann hier halt, und das ganze Haus Israel rief wehklagend nach dem Herrn. Samuel aber redete zu dem ganzen Haus Israel und sprach, wenn ihr von ganzem Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und Astarten aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein, so wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Da schafften die Kinder Israel die Baale und die Astarten hinweg und dienten dem Herrn allein. Und Samuel richtete Israel sein Leben lang. Diese Begriffe hier, das sind Begriffe für verschiedene Götzen, die sie angebetet haben. Wir sehen hier, Samuel diente Gott und seinem Volk. Und er hat ihnen die Wahrheit gesagt, klipp und klar, eure Probleme, die ihr hier habt, kehrt um zu Gott. Er ist treu, er wird euch helfen. Und dann Kapitel 12, die Verse 3 und 4. Am Ende seines Lebens sagt Samuel zu seinem Volk oder zu dem Volk Israel: Hier bin ich, legt ihr Zeugnis ab gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten. Wessen Ochsen habe ich genommen oder wessen Esel habe ich genommen? Wen habe ich übervorteilt, wen habe ich misshandelt? Von wessen Hand habe ich Bestechungsgeld genommen, dass ich ihm zuliebe ein Auge zudrückte? So will ich es euch erstatten. Sie sprachen, das Volk, Israel, sie sprachen: Du hast uns nie übervorteilt, noch uns unterdrückt, noch von jemandes Hand irgendetwas genommen. Was für ein Zeugnis von dem Volk Israel an Samuel. Du hast uns nie in irgendeiner Form umgangen, bestochen, versucht, irgendeinen Vorteil für dich herauszuholen. Du warst absolut ehrlich, offen und gerecht mit uns und hast uns das gesagt, was Gott dir für uns gesagt hat. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Das war die Lebensgrundlage und der Ausgangspunkt für das Handeln Samuels. Und Gott hat häufig mit Samuel direkt gesprochen. Aber wie redet Jesus heute? Wir sollen still sein zum Hören. Und wie redet er, dass wir dann hören können, wenn du bereit dazu bist? Zum einen schwarz auf weiß. In der Regel ist die Bibel schwarze Schrift, weißer Hintergrund. So, das ist die normale Bibel. Also deswegen schwarz auf weiß. In 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16, da lesen wir: Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Sie überführt uns von Sünde. Sie bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. 1. Timotheus, Kapitel 3, 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Jesus spricht durch sein Wort zu uns, zu dir. Eine andere Möglichkeit sind andere Menschen. Durch Predigten, durch Andachten, durch Gespräche, durch Seelsorge, durch Lieder. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, die Gott gebrauchen kann und gebraucht, um mit dir zu reden, um dir Dinge zu sagen. Er spricht durch Visionen, durch Träume, durch Erscheinungen immer wieder. Von dem, was ich so höre, vermehrt in Ländern, wo das Wort Gottes oder wo es das Wort Gottes gar nicht gibt oder unter Todesstrafe verboten ist, zu lesen, geschweige denn zu besitzen. Dass Gott dort Menschen erscheint und die Menschen dann sagen: Der hat sich gar nicht mit seinem Namen vorgestellt. Ich wusste sofort, dass es Jesus ist. Hat sich mir gezeigt und die Sache war für mich völlig klar. Sie sind dadurch zum Glauben gekommen. Auch auf diese Art und Weise spricht Jesus heute. Durch Gedanken, durch Ideen, klare Einsichten, durch Erkenntnisse. Aber auch da kann Gott nur zu uns reden, wenn wir uns natürlich Gedanken machen. Wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen, nachdenken, darüber nachsinnen, es in den Gedanken bewegen. Nur dann kann er natürlich die Ideen auch dazu schenken. Oder Bibelverse, die mir in den Sinn kommen, ist dann natürlich auch wieder das Wort Gottes. Aber zu bedenken, bei all diesen ganz unterschiedlichen Wegen, mit denen Jesus zu uns, zu dir spricht, immer zu bedenken, dass Gott, egal wie er spricht, egal was er sagt, was du wahrnimmst, egal was, es muss immer mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Alles, was dem geschriebenen Wort Gottes widerspricht, ist nicht Gottes Reden. Denn in erster Linie hat er sich schriftlich mitgeteilt. Alles andere, Gefühle, Empfindungen, Wahrnehmungen, sind wichtig. Die hat Gott uns geschenkt, die gebraucht er. Wir müssen es aber immer abgleichen mit dem Wort Gottes. Ein Abgleich, eine Synchronisation starten. Im Computerbereich, sich ein bisschen auskennt, kennt das, diesen Begriff, sich dann damit synchronisieren. Gott widerspricht sich nie gegen sein Wort, gegen die Bibel. Und dann lesen wir wieder Kapitel 8, die Verse 1 und 3. Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern gingen auf Gewinn aus und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Welch eine Ironie des Schicksals, oder? Hatten wir das nicht auch schon bei Eli? Seine Söhne gingen auch ganz andere Wege. Das Bild, was wir von Samuel bekommen, ein Mann, der gehört hat, der gedient hat, zu Tages- und Nachtzeit, spielt keine Rolle, der Gott gehorsam war, und seine Söhne sind korrupt, gottlos und nur aufs eigene Wohl, aufs eigene Ich ausgerichtet. So sehen wir auch in diesen Zusammenhängen, dass keiner eine Entscheidung für Gott für den anderen treffen kann. Wir als Eltern können es nicht für unsere Kinder tun. Ich kann es nicht für meinen Ehepartner tun. Wir können es nicht für Verwandte, für Freunde, wie auch immer tun. Jeder Mensch muss, um gerettet zu werden, eine persönliche Entscheidung oder die Entscheidung für die Vergebung Jesu persönlich treffen. Es gibt keine Möglichkeit der Stellvertretung. Aber dieses korrupte und gottlose Leben der Söhne Samuels bringt das Volk Israel wiederum dazu, einen König zu fordern. Kapitel 8, die Verse 4 und 5. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker. Boah. Was macht Samuel? Wie geht Samuel damit um? Vers 6. Brauchen wir nur weiterzulesen. Dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten: Gib uns einen König, der über uns richten soll. Und Samuel betete zu dem Herrn. Samuel, er betet wieder zu dem Herrn. Er macht wieder das, was er sein Leben lang gemacht hat. Er geht mit all den Dingen zu Gott. Und er fragt Gott: Du siehst, was sie wollen. Das kann ich nicht sehen. Du bist doch ihr König. Wieso wollen sie jetzt einen König? Kann ich nicht für gut empfinden. Aber er bekommt von Gott den Auftrag, Saul zum König zu krönen. Obwohl es beide falsch finden. Samuel sagt: Herr, das kann nicht sein, das ist falsch. Sieht eigentlich ein Blinder mit dem Krückstock, der nicht sehen kann, sieht das, dass das falsch ist. Auch Gott sagt, das ist falsch. Sie wenden sich gegen Gott, gegen ihn. Und doch bekommt Samuel den Auftrag, ihnen einen König zu geben. So merken wir auch hier, dass Gott es durchaus zulässt, dass wir unseren falschen Weg gehen. Ein Weg, der ihm nicht gefällt. Er lässt es zu. Er ist dann aber auch dabei. Er geht mit. Allerdings ist der Schaden für mein Leben dadurch viel größer als der Nutzen, den ich durch diese Umwege dann erlebe und erfahre. Nach ein paar Jahren des Königssein von Saul verspielt Saul auch wieder durch Ungehorsam und durch Sünde in seinem Leben die Königsherrschaft oder sein Königsamt über Israel. Und Samuel hat wieder die Aufgabe, zu Saul hinzugehen und ihm genau dieses Gerichtsurteil Gottes mitzuteilen. Wieder ist es Samuel, der von Gott gesagt bekommt, ich habe Saul verworfen. Der lebt nicht in meinen Ordnungen. Ich interessiere ihn überhaupt nicht. Geh hin und verkündige ihm das Urteil. Samuel, er war still, er hat gehört, er reagiert, er geht auch wieder zu Saul hin und bringt ihm auch wieder dieses Gerichtsurteil. Also es ist sicherlich kein leichtes Leben für Samuel gewesen im Gehorsam sein, aber er hat es getan, er ist hingegangen. Er hat Saul das Gerichtsurteil gebracht und war gehorsam. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Das ist das, was ich im 1. Samuel-Brief sehe, was so ganz über dem Leben von Samuel steht. Oder vielleicht auch anders ausgedrückt, was unter ihm stand, so seine Lebensgrundlage, das Fundament seines Lebens und Ausgangspunkt seines Handelns. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und das hat sein Leben ausgemacht, im Dienen, im Gehorsam sein. Und so sucht Gott auch heute Menschen, die bereit sind, still zu sein, um zu hören, um zu reagieren auf das Gehörte, es weiterzugeben, selbst weiter zu gehen und ihm zu dienen. Kurz gesagt, um ihm gehorsam zu sein. Möge Samuel uns da ein Vorbild sein, genau auch das in unserem Leben zu tun. Amen.